Im Jahr 2013, als ich 22 Jahre alt war, wollte ich einen alten Computer verkaufen, der für ein Fachgeschäft nicht mehr gut genug war. Er war im Grunde nur noch Schrott, von dem ich hoffte, dass jemand anderes ihn noch gebrauchen könnte. Damals kannte ich eigentlich nur das Online-Kleinanzeigenportal Craigslist, um so etwas anzubieten, und ehrlich gesagt hatte ich bis dahin nichts Negatives darüber gehört. Es schien eine einfache Anlaufstelle zu sein, auf der Leute aus der Umgebung günstige Angebote finden konnten. Auch meinem Wohnort vertraute ich, also hatte ich keinerlei Bedenken, als ich den Computer dort einstellte. Schon einen Tag später erhielt ich eine E-Mail von jemandem, der bereit war, den angegebenen Preis zu zahlen. Vorausgesetzt, das Gerät funktionierte wie beschrieben. Ich versicherte ihm, er könne alles testen, wenn er es abholte, und wir verabredeten den Tausch für den folgenden Vormittag. Er stellte sich als Cameron vor und schrieb, er würde mir eine Nachricht schicken, sobald er losfahre. Am nächsten Tag stand ich früh auf und wartete bis 11 Uhr, dem vereinbarten Zeitpunkt. Ich rechnete mit seiner E-Mail, doch sie kam nicht. Um 11.15 Uhr war noch immer nichts zu sehen oder zu lesen, also zog ich die Jalousien hoch, schaltete den Fernseher ein und behielt dabei die Straße im Blick, falls er doch auftauchen sollte. Bis etwa 11.45 Uhr tat sich nichts. Dann bemerkte ich aus dem Augenwinkel, wie ein Auto langsam die Straße herabfuhr und vor meinem Haus anhielt. Der Motor lief weiter. In der Annahme, es sei Cameron, pausierte ich den Fernseher und wartete. Doch mehrere Minuten lang geschah nichts. Plötzlich fuhr das Auto wieder an und verschwand. Verwirrt ging ich zum Fenster und sah die leere Straße hinunter, ohne zu begreifen, was das sollte. Ob das Cameron gewesen war oder nur ein Fremder, der zufällig dort hielt, konnte ich nicht sagen. Ich schloss die Jalousien und schrieb Cameron eine E-Mail, ob er noch komme, erhielt jedoch keine Antwort. Nach einer Stunde hatte ich genug gewartet, erledigte den Rest meines Tages und vergaß die Sache. Ich aß zu Mittag, später zu Abend und ging früh ins Bett, gegen 21 Uhr, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Ich schlief schnell ein, wachte aber irgendwann wieder auf. Ein Blick auf die Uhr zeigte 23 Uhr, gerade einmal 2 Stunden später. Ich schloss die Augen, doch ein leises Dumpf ließ sie sofort wieder aufspringen. Regungslos lauschte ich, um das Geräusch einzuordnen. Kurz darauf ertönte es erneut, diesmal deutlicher. Es kam von unten. Unsicher, ob vielleicht etwas im Haus nicht stimmte, stand ich auf, ging auf den Flur und dann zur Treppe. Während ich hinabstieg, hörte ich das Geräusch mehrmals, jedes Mal lauter, längst kein leises Pochen mehr. Vorsichtig schlich ich durch die Küche, bog in den hinteren Flur ein und sah in der Dunkelheit am Flurende eine schemenhafte Gestalt vor dem Fenster. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ein kräftiger Schlag ließ das Glas erzittern. Ich zuckte zurück. Die Gestalt stand reglos da, beugte sich dann langsam vor und presste das Gesicht gegen die Scheibe. Ich sah, wie ihre Augen sich direkt auf mich richteten. Dieser Moment des Entsetzens schien minutenlang zu dauern. Tatsächlich waren es nur Sekunden, bevor die Person abrupt zurückwich und davonrannte. Ich rief sofort die Polizei, doch der Eindringling war längst verschwunden. Natürlich lag der Verdacht nahe, dass es der Mann von der Kleinanzeige Cameron gewesen sein könnte, doch es gab keine Beweise, nur den Zufall, dass alles am selben Tag geschah, an dem wir uns treffen wollten. Was der oder die Unbekannte vorhatte, weiß ich bis heute nicht, aber am Außenrahmen des Fensters entdeckte ich Vertiefungen in der Verriegelung, als hätte jemand versucht, sie herauszubrechen. Weitere Erkenntnisse ergaben sich nie, und ich habe danach auch nie wieder Craigslist genutzt. Ich wohne in einer ziemlich alten Wohnung. Sie war gerade billig genug, damit ich mir das Alleinwohnen leisten konnte, und das war auch der einzige Grund, warum ich dort lebte. Allerdings hatte sie eindeutig ihre Macken. An einem ganz normalen Abend kam ich von der Arbeit nach Hause. Es war schon spät, doch ich hatte ausnahmsweise 2 Stunden früher Feierabend bekommen. Ich wärmte mir das Abendessen auf, setzte mich auf die Couch und schaute fern. Eigentlich war ich schon ziemlich müde und wollte nicht lange aufbleiben. Das gedämpfte Licht und das leise Murmeln des Fernsehers machten mich noch schläfriger. Ich war kaum 1 Stunde zu Hause, als ich beschloss, ins Bett zu gehen. Ich schaltete den Fernseher aus, ging ins Schlafzimmer und schlief innerhalb von 5 Minuten ein. Ich erinnere mich nicht, dass es draußen besonders windig gewesen wäre. Und das erwähne ich nur, weil ich ein paar Stunden später von einem Knarren geweckt wurde. Das Gebäude ist alt und schon ein leichter Wind lässt es manchmal schwanken, sodass durch die Wände diese langen, hallenden Knarz- und Rumplergeräusche ziehen. Doch diesmal, dachte ich, war es nicht windig und das Knarren klang anders als üblich. Während mir diese Gedanken durch den Kopf gingen, setzte das Geräusch erneut ein und hörte nicht auf. Es kam in einem fast rhythmischen Muster, ein Knarzen, eine Sekunde Stille, dann wieder ein Knarzen, immer und immer wieder, irgendwo auf der anderen Seite meiner Wohnung. Ich stieg aus dem Bett, das Herz raste, war aber noch nicht völlig überzeugt, dass es kein normales Gebäudegeräusch war. Ich öffnete die Schlafzimmertür. Ein Flur führte zur Wohnungstür. Rechts lag das Wohnzimmer, links die Küche. Jetzt konnte ich deutlich hören, dass das Knarzen von links kam. Es dauerte einen Moment, bis mir auffiel, dass sich das Geräusch über den Boden bewegte. Und als ich bemerkte, wie es lauter wurde, konnte ich nicht mehr reagieren. Plötzlich erschien am Ende des Flurs eine Gestalt. Mein ganzer Körper erstarrte, doch der Mann blickte nicht zu mir hinunter. Langsam ging er quer über den Flur, starrte geradeaus und schaute kein einziges Mal in meine Richtung. Adrenalin schoss durch meinen Körper. Ich zog mich wieder in mein Zimmer zurück, ohne die Tür zu schließen, aus Angst, ein Geräusch zu verursachen. Das Knarzen ging nun in der Küche weiter. Mehrmals hörte ich, wie er dort scheinbar Schranktüren öffnete und schloss, bevor er wieder losging. Mein Herz schlug immer schneller. Wie war er hineingekommen? Es musste nur eine Frage der Zeit sein, bis er den Flur heraufkam. In dem Moment sah ich seinen Schatten erneut in Richtung Flurende wandern, doch wieder ging er vorbei. Das Knarzen verlagerte sich ins Wohnzimmer und dann hörte ich das leise Quietschen, das meine Couch macht, wenn sich jemand darauf setzt. Nichts daran ergab Sinn und gerade das machte es so furchteinflößend. Ich kroch zum Bett, nahm mein Handy und schrieb eine SMS an den Notruf 911. Zu telefonieren wagte ich nicht, aus Angst, er könnte mich hören. Die nächsten 3 oder 4 Minuten waren voller Spannung und Angst. Der Mann saß nur ein paar Meter entfernt in meinem Wohnzimmer und konnte jederzeit aufstehen und in mein Zimmer kommen. Doch er tat es nicht. Dann bekam ich die Nachricht, dass die Beamten bereits im Haus seien und zu meiner Tür kämen. Ich nahm all meinen Mut zusammen, rannte den Flur entlang und öffnete die Tür. Die Polizisten stürmten hinein und warfen den Mann zu Boden, der kaum aufgestanden war, als sie hereinkamen. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Offenbar war er an der Fassade hochgeklettert, auf meinen Balkon im 2. Stock gestiegen, und dort hatte die Schiebetür nicht einmal ein Schloss. Es wirkte fast unmöglich, dass dies kein gezielter Einbruch bei mir war, doch der Mann stritt alles ab. Er behauptete, er habe nur irgendeine Wohnung ausrauben wollen, obwohl er nichts gestohlen hatte und nicht einmal eine Tasche dabei hatte, um etwas abzutransportieren. Er saß einfach auf meiner Couch, als würde er auf etwas warten. Außerdem wäre es viel einfacher gewesen, eine Wohnung im Erdgeschoss auszurauben. Ein Teil von mir fragt sich, ob mein unerwartet früher Feierabend damit zu tun hatte. Hatte der Mann irgendwie meinen Tagesablauf gekannt? Saß er deshalb auf dem Sofa in der Annahme, ich sei noch nicht zu Hause? Ich werde es wohl nie erfahren. Gerade diese Ungewissheit, was der Mann wirklich vorhatte, macht das Ganze so beunruhigend. Ob er es in Zukunft noch einmal versucht, ob ich gezielt ausgesucht wurde oder einfach unglaublich viel Pech hatte. Ich hoffe sehr, dass ich in den kommenden Jahren keine weitere Geschichte dieser Art erzählen muss. Vor ein paar Jahren zog ich aus meinem Wohnheimzimmer in eine eigene Wohnung. Von den wenigen Möbeln im Wohnheim gehörte mir kein einziges Stück, daher brauchte ich praktisch alles neu. Zwar verdiente ich inzwischen besser und wollte eigentlich noch einige Monate sparen, bevor ich größere Anschaffungen tätigte, doch ein paar Dinge benötigte ich sofort, darunter ein Bettgestell. Neue Bettrahmen waren jedoch ziemlich teuer und nach dem Kauf einer Matratze wollte ich nicht auch noch einen Haufen Geld für ein Gestell ausgeben. Also durchforstete ich einige Websites für gebrauchte Möbel und landete schließlich bei der Kleinanzeigenplattform Craigslist, weil es dort die meisten Angebote gab. Vieles war sehr billig oder sogar gratis, sah aber schrecklich aus. Dann stieß ich auf eine Anzeige, die gar nicht so übel war. Ein schlichter Holzrahmen, der kaum abgenutzt wirkte. Ich schrieb sofort eine kurze Nachricht und fragte, ob er noch verfügbar sei, und setzte meine Suche fort. Keine Minute später bekam ich eine Antwort. Der Anbieter, ein Mann, erklärte, das Bettgestell sei noch da und koste $35. Das war perfekt für mich. Ich akzeptierte das Angebot prompt und wir verabredeten uns noch für denselben Tag um 18 Uhr. Während ich wartete, packte ich Kisten aus und räumte das Schlafzimmer um, damit genügend Platz für das Gestell war. Um 17.30 Uhr schickte mir der Mann seine Adresse. Sie lag 20 Minuten entfernt in einer Gegend, die ich noch nicht kannte. Eigentlich kannte ich mich überhaupt nirgends richtig aus, da ich erst vor kurzem hergezogen war. Ich nahm etwas Bargeld und fuhr los. Unterwegs schaute ich mich aufmerksam um, um mir die Umgebung einzuprägen. Etwa auf halber Strecke hörten jedoch die Geschäfte und Häuser abrupt auf. Das Städtchen lag plötzlich hinter mir und die Gegend wurde deutlich einsamer, als ich erwartet hatte. Als ich in das Viertel kam, in dem sein Haus stand, fühlte ich mich etwas besser. Die Häuser lagen nicht allzu weit auseinander und wirkten größtenteils normal, wenngleich sie alles andere als gepflegt aussahen. Ich hielt in seiner Einfahrt, sah Licht im Haus und eine offenstehende Haustür. Ich stieg aus, ging zur Veranda und klingelte. Kurz darauf erschien der Mann. Er war groß und kräftig, trug Hut und Jacke und bat mich freundlich herein. Äußerlich war nichts Auffälliges an ihm, doch seine Art zu sprechen irritierte mich, als wären wir alte Freunde. Ich folgte ihm die Treppe hinauf, einen Flur entlang und in ein kleines Gästezimmer. Dort war ich sofort verwirrt. Der Raum wirkte bewohnt. Kommode, Nachttische, herumliegende Kleidung und selbst das Bettgestell trug eine Matratze mit Laken und Decken. Ich betonte, dass ich nur das Gestell kaufen wollte, nicht die Matratze oder irgendetwas anderes, und er bestätigte das. Ich betrachtete den Rahmen noch einmal und sagte, ich nähme ihn. Er lächelte und bot an, mir beim Heraustragen zu helfen, wollte aber vorher etwas trinken. Der Mann verschwand kurz im Flur und kam erstaunlich schnell mit zwei Gläsern Bier zurück, offenbar aus dem Nachbarzimmer. Er reichte mir eins, doch ich lehnte freundlich ab. Er wirkte irritiert und meinte, es wäre doch nett, wenn wir, wo wir schon hier seien, gemeinsam etwas trinken würden. Ich erklärte, ich hätte heute Abend wenig Zeit und wolle wirklich nur das Bettgestell kaufen und gleich wieder fahren. Daraufhin wurde er regelrecht aufdringlich. Sein Lächeln wirkte immer gekünstelter, während er mich drängte, doch zu trinken. Um nicht in dem kleinen Zimmer eingekesselt zu sein, drängte ich mich an ihm vorbei in den Flur und sagte, ich würde jetzt gehen. Sofort schlug seine Stimmung um. Übertrieben freundlich entschuldigte er sich und bot an, mir das Bettgestell gratis zu überlassen. Ich reagierte nicht, ging rasch die Treppe hinunter und hörte, wie er mir den Flur entlang folgte. Ich schaffte es hinaus, bevor er mich erreichte, und sah ihn nur noch in der Haustür stehen, als ich davonfuhr. Vielleicht war er einfach ein einsamer Mann, der Gesellschaft suchte, aber das Ganze war mir viel zu seltsam. Immerhin war das Bett offensichtlich in Gebrauch. Zu Hause sah ich mir die Anzeige noch einmal an. Sie war verschwunden. Ich erinnere mich jedoch genau, dass der Rahmen auf dem Foto allein stand, ohne Matratze oder sonstiges. Im Nachhinein erscheint es noch merkwürdiger, dass das Zimmer bei meinem Besuch bewohnt wirkte, wo er den Rahmen doch verkaufen wollte. Was auch immer dieser Mann tatsächlich vorhatte, es gefiel mir ganz und gar nicht. Das geschah letztes Jahr Mitte Januar. Ich wohne in einem kleinen Haus in einer waldreichen Kleinstadt, etwa 45 Minuten außerhalb der Großstadt. An diesem Abend hatte ich nur einen halben Arbeitstag hinter mir und somit frei. Gegen 19 Uhr rief mich ein Freund an. Sein Auto streikte und er fragte, ob ich ihn abholen und vielleicht unterwegs noch etwas essen wolle. Das war nicht das erste Mal, also sagte ich sofort zu. Ich nahm meine Jacke aus dem Flurschrank, griff nach meinen Schlüsseln und öffnete die Haustür. In diesem Moment fuhr mir der Schreck durch die Glieder. Direkt vor mir, kaum einen Schritt entfernt, stand ein Mann auf der Veranda. Er trug einen dicken Mantel und einen schwarzen Schlauchschal vor dem Gesicht. Er zeigte keinerlei Reaktion, als hätte ihn mein Erscheinen nicht im geringsten überrascht. Einen Augenblick lang war mir mein Zusammenzucken peinlich. Dann fragte ich mich, warum er hier war. Noch bevor ich etwas sagen konnte, entschuldigte er sich, er habe gerade anklopfen wollen. Ich meinte, das sei kein Problem, und fragte, was er brauche. Nach kurzem Zögern fragte er, ob ich David oder Daryl hieße. Irgendein Name in der Richtung. Das war ich nicht. Ich verneinte, er sagte nur, okay, drehte sich um und ging von der Veranda. Ich trat ebenfalls hinaus, schloss die Tür ab und wartete, bis er die Einfahrt hinuntergegangen war, bevor ich zu meinem Auto ging. Den ganzen Weg zum Arbeitsplatz meines Freundes dachte ich über dieses seltsame Zusammentreffen nach. Unsere Nachbarschaft liegt abgelegen im Wald. Fremde verirren sich nur selten auf die Grundstücke. Vielleicht suchte er tatsächlich einfach den Falschen. Ich holte meinen Freund ab und wir kauften uns bei Culvers etwas zu essen. Danach brachte ich ihn nach Hause. Inzwischen war es etwa 21 Uhr. Es schneite leicht, sonst war alles ruhig. Daheim parkte ich, schloss auf und ging hinein. Ich wärmte mich kurz auf, setzte mich aufs Sofa und schaltete den Fernseher ein. Da ich am nächsten Tag frei hatte, achtete ich nicht auf die Uhr. Schätzungsweise 2 Stunden später wurde ich müde, stellte den Fernseher aus und ging zur Treppe. Dabei fiel mir plötzlich der Mann von der Veranda wieder ein. Um sicher zu gehen, sah ich durch den Türspion. Niemand war da, es schneite noch immer leicht. Doch ich bemerkte etwas auf der Einfahrt. Ich öffnete die Tür ein Stück, um es genauer zu erkennen. Im dünnen Schnee zeichneten sich Fußspuren ab. Sie führten von der Straße bis zu meinem Auto und dann seitlich in den Garten, wo die Bäume die Sicht versperrten. Mir wurde mulmig. Ich verriegelte die Tür und sah immer wieder aus den Fenstern, während ich überlegte, was ich tun sollte. Schließlich rief ich die Polizei. Während ich der Notrufzentrale meine Lage schilderte, hörte ich immer wieder ein leises Geräusch, das verstummte, sobald ich lauschte. Etwa 1 Minute später donnerte ein heftiger Schlag gegen die Rückwand des Hauses. Vor Schreck hätte ich fast das Telefon fallen lassen. Im Flur hörte ich einen weiteren Schlag. Draußen an der Hintertür war jemand, doch durch das Gegenlicht erkannte ich nur schemenhafte Bewegungen. Ein weiteres Krachen traf die Tür. Offenkundig wollte der Unbekannte sie aufbrechen. Die Person am Notruf riet mir, mich zu verstecken oder zu fliehen. Ich griff nach meinen Schlüsseln und rannte zu meinem Auto. Obwohl ich wusste, dass der Eindringling hinter dem Haus war, machte es mir Angst, ins Freie zu sprinten. Es hätte weitere Täter geben können. Doch niemand wartete dort und ich kam weg. Als die Polizei eintraf, war die Hintertür aufgebrochen. Nasse Schuhspuren führten durchs Haus. Vom Täter keine Spur. Ich konnte nur das Aussehen des Mannes von meiner Veranda beschreiben, doch es gab keinen Beweis, dass er es war. Gefasst wurde niemand. Wäre ich ihm nicht zufällig begegnet, hätte ich vor dem Zubettgehen wohl nicht mehr nach draußen geschaut. Vielleicht wäre er lautlos eingestiegen, während ich schlief. Das Beunruhigende ist, dass all das an einem völlig gewöhnlichen Tag geschah. Es kann jederzeit wieder passieren. Solange er nicht gefasst ist, bleibt das Gefühl, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er zurückkehrt. Ich war gerade 19 geworden und für die Sommerferien von der Uni nach Hause gekommen. Meine Mutter lebt noch immer in der Stadt, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, aber mein Vater war in ein kleines Haus außerhalb gezogen. Hinter dem Grundstück begann direkt ein Wald, was dort immer für eine herrlich entspannte Atmosphäre sorgte. Im Verlauf des Sommers kam mir die Idee, für eine Nacht irgendwo im Wald hinter dem Haus meines Vaters zu zelten. Die Ausrüstung hatte ich bereits und Camping-Erfahrung auch. Das schien einfach nur ein harmloser, spaßiger Ausflug. Ich wollte gar nicht weit gehen, vielleicht eine halbe Stunde laufen und dort ein Plätzchen finden. Etwa 2 Stunden vor Sonnenuntergang brach ich ohne Musik oder sonstige Ablenkung auf und genoss einfach die Naturgeräusche, bis ich weit genug draußen war, um mein Lager aufzuschlagen. Ich stellte das Zelt auf, entfachte ein Feuer und entspannte mich, bis die Sonne unterging und der Wald still wurde. Ein paar Stunden nach Einbruch der Dunkelheit legte ich mich schlafen. Eigentlich wollte ich am nächsten Morgen aufbrechen, doch als ich aufwachte, hatte ich Lust, noch etwas länger zu bleiben. Ich machte einen kleinen Spaziergang, saß eine Weile am Zelt und überraschenderweise verging der Tag wie im Flug. Als mir auffiel, dass die Sonne schon wieder tiefer stand, packte ich alles zusammen, räumte meinen Platz auf und machte mich auf den Heimweg. Ich ging zwischen den Bäumen hindurch und führte in Gedanken Selbstgespräche, um mir die Zeit zu vertreiben. Doch je tiefer die Sonne sank, desto mehr wunderte ich mich, dass ich längst hätte zu Hause sein müssen. Ich blieb stehen, hob den Kopf und sah mich um. Die Gegend kam mir plötzlich überhaupt nicht mehr bekannt vor. Klar, es gab keinen festen Weg. Vielleicht war ich nur leicht vom Kurs abgekommen, aber irgendetwas fühlte sich falsch an. Nach einer ganzen Minute Umsehen wusste ich ehrlich gesagt nicht mehr, in welche Richtung ich gehen sollte. Wäre ich richtig gelaufen, hätte ich zumindest die Straße erreichen müssen, an der das Haus meines Vaters lag. In der Hoffnung, doch noch auf eine Straße zu stoßen, ging ich weiter in die Richtung, aus der ich gekommen war. Doch der Wald wurde immer dunkler. Langsam bekam ich Panik. Ich suchte verzweifelt nach einem Anhaltspunkt, aber bei dem Licht konnte ich höchstens noch 10 Meter weit sehen. Da entdeckte ich plötzlich in der Ferne ein schwaches Flackern. Erleichtert lief ich darauf zu, bis ich erkennen konnte, dass inmitten der Bäume ein altes Haus, eher eine Hütte, stand. Im Erdgeschoss brannte Licht, sie war also offenbar bewohnt. Vielleicht gehörte sie einem Nachbarn meines Vaters oder führte wenigstens zu einer Straße. Ich umrundete das Gebäude in der Deckung der Bäume, doch auf keiner Seite war eine Zufahrt oder ein weiteres Haus zu sehen. Mangels Alternativen fasste ich mir ein Herz, ging zur Haustür, lauschte kurz und klingelte. Sofort hörte ich hastige Schritte eine Treppe hinunter und biss direkt hinter die Tür. Vermutlich beobachtete man mich durch den Spion. Ich rief: »Entschuldigung, ich habe mich verlaufen. Können Sie mir sagen, in welche Richtung die nächste Straße liegt?« Nach einer kurzen Pause wurde geöffnet. Zwei Männer um die 40 standen vor mir und wirkten ziemlich heruntergekommen. Einer von ihnen trat einen Schritt vor und blickte hinter mich in den Wald, als würde er prüfen, ob ich allein sei. Einen Moment lang herrschte Stille. Dann sagte einer: »Komm rein, wir helfen dir«, und zog die Tür weiter auf. Ich lehnte dankend ab. »Schon gut, zeigen Sie mir bitte nur die Richtung.« Beide Männer verzogen das Gesicht. Einer wollte wissen, warum ich überhaupt hier draußen sei. Ich erklärte, ich hätte gezeltet und mich verlaufen, doch sie sahen sich an, als hielten sie mich für einen Lügner. Dann trat einer nach draußen, kam beunruhigend nah heran und musterte erneut den Wald. Dadurch konnte ich in das Zimmer hinter ihm blicken. In der Mitte stand lediglich eine kleine Lampe, sonst nichts als Staub. Ich wich einen Schritt zurück. In diesem Moment veränderten sich ihre Gesichter schlagartig. Sie wirkten plötzlich kalt und leer, schwiegen eine Sekunde, dann stürzte sich einer auf mich. Zum Glück reagierte ich schnell genug, um ihm auszuweichen, bevor der zweite mich packen konnte. Ich rannte in den Wald, hörte den einen noch hinter mir herlaufen, aber sobald ich zwischen den Bäumen war, brach er die Verfolgung ab und kurz darauf erloschen die Lichter im Haus. Stunden später erreichte ich endlich eine Straße und stellte fest, dass ich kilometerweit in die falsche Richtung gelaufen war. Mein Vater meldete den Vorfall der Polizei. Wir erfuhren verstört, dass es sich bei der Hütte um ein altes Ferienhaus handelte, das seit Jahrzehnten verlassen war. Wer immer diese Männer waren, sie hatten wohl einen Generator, um die Lampe zu betreiben, doch warum sie dort hausten, ist bis heute unklar. Ihrem Verhalten nach wollten sie jedenfalls nicht erwischt werden. Hätten sie mich tatsächlich ins Haus gelockt, bezweifle ich, dass ich jemals wieder herausgekommen wäre. Letzten Winter machte ich mich auf den Weg, um einige Freunde aus meiner Studienzeit zu besuchen. Die Fahrt dauerte 18 Stunden. Deshalb legte ich sie in zwei Etappen von jeweils ungefähr 9 Stunden zurück und übernachtete auf halber Strecke in einer Airbnb-Unterkunft. Auf dem Rückweg machte ich es genauso, buchte aber zum Spaß ein anderes Airbnb, weil ich dachte, es wäre schön, eine andere Gegend kennenzulernen. Dichter Schneefall sorgte unterwegs für Verzögerungen, sodass ich erst gegen 21 Uhr in dem Ort ankam. Es handelte sich um eine winzige Gemeinde, was ich schon wusste, denn auf halber Strecke der 18-stündigen Fahrt lagen praktisch keine größeren Städte. Das vorherige Airbnb lag ebenfalls in einer Kleinstadt, doch dieser Ort war spürbar kleiner. Ein paar Läden säumten die Straße, aber alle Wohnhäuser standen auf Bauernhöfen oder lagen weit voneinander entfernt. Als ich mein Airbnb erreichte, war es ebenso abgelegen. Äußerlich wirkte es allerdings etwas modernisiert. Klar erkennbarer Blockhüttenstil, aber trotzdem fehl am Platz im Vergleich zu den anderen Gebäuden, die ich sehen konnte. Ich parkte auf der Kiesauffahrt, gab den Zugangscode ein und betrat das Haus. Die Innenfotos aus dem Internet entsprachen der Realität. Ich schaute mich in allen Räumen um, brachte mein Gepäck ins Schlafzimmer und setzte mich dann auf das Sofa im Wohnzimmer. Kaum hatte ich die Fernbedienung in die Hand genommen, hörte ich hinter mir ein Klopfen. Ich drehte mich erschrocken um und sah eine Frau, die draußen gegen das Fenster tippte. Ihr Haar war lang und zerzaust und in ihren Augen lag ein wilder Ausdruck. Sobald sie meine Aufmerksamkeit hatte, deutete sie auf die Haustür und verschwand aus meinem Blickfeld. Mit klopfendem Herzen, mehr überrascht als wirklich verängstigt, ging ich zur Tür. Ich öffnete sie nur einen Spalt, um mit der Frau zu sprechen. Sie lächelte und sagte, sie bräuchte Hilfe. Einen Moment lang wartete ich auf eine Erklärung. Schließlich fragte ich, wobei genau sie Hilfe benötige. Sie blickte über die Schulter und erklärte, sie habe draußen auf der Straße etwas verloren, direkt vor dem Haus. Doch im schwachen Licht sah ich draußen nichts. »Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen dabei helfen kann«, sagte ich. Ihr Lächeln verschwand. Dann wiederholte sie die Geschichte fast wortwörtlich. sie habe etwas auf der Straße verloren und brauche Hilfe. Ja, ich verstehe, aber ich glaube wirklich nicht, dass ich helfen kann. Es tut mir leid, entgegnete ich und schloss die Tür. Ich lauschte, bis ich hörte, wie sie davonging und kehrte dann aufs Sofa zurück. Ich wusste nicht, ob sie einfach nur verwirrt war oder ob mehr dahinter steckte. Jedenfalls war es ein seltsames Willkommen in diesem Ort. Ich versuchte zu entspannen, sah bis etwa 23 Uhr fern und ging schließlich ins Bett. Wahrscheinlich fühlte ich mich noch immer unbehaglich, denn ich konnte lange nicht einschlafen. Ich erinnere mich, dass ich eine volle Stunde ruhelos dalag, bis ich plötzlich mitten in der Nacht aufschreckte. Vom vorderen Teil des Hauses kam ein Geräusch, leise, aber in der Stille deutlich hörbar. Sofort dachte ich an die Frau von zuvor, stand auf, lief nervös den Flur entlang und stellte fest, dass das Geräusch von der Haustür kam. Ich rannte hin, um sie zuzudrücken, doch in dem Moment, als ich mich dagegen warf, wurde die Tür geöffnet. Ich stemmte mein ganzes Gewicht dagegen und derjenige auf der anderen Seite tat dasselbe. Ich bin ein ziemlich großer Kerl, also musste die Person draußen ebenfalls kräftig sein, denn einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, sie könnte mich überrennen. Nach ein paar Sekunden schweißtreibenden Drängens gab die Person jedoch auf und sprintete die Auffahrt hinunter. Ich verriegelte die Tür und hastete zum Fenster, um zu sehen, wer es gewesen war, doch der Eindringling war bereits außerhalb des Lichtkegels. Einen Moment überlegte ich, packte dann rasch meine Sachen, rannte zu meinem Auto und fuhr los. In diesem Haus wollte ich keine Minute länger bleiben und mir war klar, dass die Polizei in einem so kleinen Ort wohl kaum hilfreich gewesen wäre. Ich weiß nicht, wer hinter der Tür stand, aber ich bin sicher, dass er oder sie mit der Frau von früher zusammenhing. Wäre ich hinausgegangen, um ihr zu helfen, oder nur eine Sekunde später aufgewacht, ich glaube nicht, dass man mich nach dieser Nacht jemals wieder gesehen hätte. Ich verbrachte eine Woche in Washington in einer Blockhütte in den Cascades. Die Hütte lag weit ab der großen Städte, am Ende eines langen Schotterweges, umgeben von dichtem Wald. Der Winter hatte gerade begonnen, daher lag nur wenig Schnee. Die ersten 3 Tage waren wunderbar, friedlich, ruhig und erholsam. Doch mitten am 4. Tag klopfte es an die Tür. Ich hatte keine Ahnung, wer das sein könnte, da man die Veranda von innen nicht einsehen konnte. Also ging ich hin und öffnete. Vor mir stand ein Mann. Er trug eine dicke Winterjacke und eine schwarze Wollmütze. Sein blasses Gesicht war von roten Wangen gezeichnet und an seiner Kleidung klebte Schnee. Er war offensichtlich schon lange draußen gewesen. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich. Er lächelte freundlich und erklärte, er habe sich verlaufen und suche den Weg zurück in die Stadt. Ich war irritiert. Wollte er die gut einstündige Autofahrt tatsächlich zu Fuß im Schnee bewältigen? Und wie war er überhaupt hergekommen? Biegen Sie einfach hier links ab und folgen Sie der Straße bis zur Hauptstraße, dann geht es geradeaus, sagte ich. Es ging mich nicht weiter an, ich erklärte nur den Weg. Er nickte, lächelte und dann herrschte ein merkwürdiges Schweigen. Schließlich verabschiedete ich mich und schloss die Tür. Ich hörte seine Stiefel über die Veranda knirschen. Bald hatte ich die Begegnung schon fast vergessen. Einige Stunden später wurde aus dem leichten Schneefall dichter Schnee. Das beunruhigte mich, weil ich nicht wusste, wie mein Wagen die verschneiten Schotterwege schaffen würde. Um das Wetter im Blick zu behalten, zog ich am Hintereingang den Vorhang zurück und erschrak. Im Schnee waren Fußspuren, die um die Hütte führten. So abgelegen wie ich war, war das extrem seltsam. Ich konnte nicht erkennen, wie frisch sie waren. Vielleicht waren sie Stunden alt, vielleicht Minuten. Sofort dachte ich an den Mann. Hatte er die Hütte umrundet, bevor er geklopft hatte? Wollte er herausfinden, ob sie leer war? Der Gedanke war unheimlich. Die Sonne war bereits untergegangen. Es war zu dunkel, kalt und windig, um nachzusehen. Ich zog die Vorhänge zu, vergewisserte mich, dass alle Türen verschlossen waren, löschte das Licht und ging ins Schlafzimmer. Einen Fernseher gab es dort nicht, also schaute ich zur Ablenkung ein Video auf meinem tragbaren Computer. Es dauerte bestimmt eine Stunde, bis ich mich beruhigte. Das monotone Geräusch des Schnees machte mich schläfrig. Ich klappte den Bildschirm zu und wollte schlafen, als plötzlich an der Haustür geklopft wurde. Erschrocken blieb ich stehen. »Hey, ich bin's wieder. Ich bin immer noch verirrt. Draußen ist es kalt. Können Sie mir bitte helfen?« Es war derselbe Mann. Wieso hielt er sich noch hier auf? Ich öffnete vorsichtig die Schlafzimmertür, lauschte in den dunklen Wohnraum. Das ständige Klopfen war ungemein beunruhigend. Nach etwa 30 Sekunden hörte es auf. Nur der Wind heulte draußen. Ich musste wissen, ob er gegangen war. Leise schlich ich zum Fenster, das den Weg zur Straße überblickte. Ich schob den Vorhang beiseite und sah Fußspuren zur Veranda. Doch keine zurück. Er musste noch dort stehen. Der Empfang reichte, um den Notruf 911 zu wählen. Man meinte, die Polizei brauche etwa 4 bis 5 Minuten. Ich schloss mich im Schlafzimmer ein und wartete. 10 Minuten vergingen ohne ein Geräusch. Beunruhigend, wenn jemand draußen im Dunkeln steht. Der Wind peitschte gegen die Fenster. Dann ein dumpfer Schlag an der Vorderseite der Hütte, laut, dann wieder Stille. Ich zitterte, die Zeit kroch dahin. Endlich flackerten rot-blaue Lichter durch die Fenster. Erleichtert wollte ich zur Tür, doch ich hörte einen Polizisten rufen, ich solle in Deckung gehen. Offensichtlich geschah draußen etwas. Wieder dieser dumpfe Schlag, dann nochmals Rufe des Beamten. Erst später erfuhr ich, der Mann war gar nicht gegangen. Er war aufs Dach geklettert und hatte dort ausgeharrt, vermutlich in der Hoffnung, ich würde ihn vergessen und er könnte nachts einen Weg hineinfinden. Die Polizei zwang ihn herunterzukommen und nahm ihn wegen Hausfriedensbruchs fest. Ich bin 26 Jahre alt und habe mir dieses Jahr endlich ein eigenes Haus gekauft. Zuvor hatte ich fast 8 Jahre lang mit Mitbewohnern zusammengelebt. Abgeschiedenheit ist mir jedoch wichtig, daher war der Kauf des Hauses für mich ein riesiger Erfolg. Es steht in einer Nachbarstadt, etwa 2 Stunden von meinem früheren Wohnort entfernt. Diese Stadt ist deutlich kleiner und besitzt wesentlich weniger Gebäude. Zwar liegt nicht jedes Haus auf einer Farm, doch die Wohngebiete sind keineswegs dicht bebaut. Die Häuser stehen weit auseinander, getrennt durch Wiesen und Baumgruppen. Mein neues Heim bildet da keine Ausnahme. Es ist ein eher bescheidenes Objekt und gehörte zu den günstigeren Angeboten auf dem Immobilienmarkt. Es liegt mitten im Wald, ein paar Meilen vom Marktzentrum der Stadt entfernt. Am Tag meines Einzugs hatte ich noch niemanden aus der Gegend kennengelernt, weder Nachbarn noch Bewohner der Stadt. Weil das Haus so weit draußen steht und die Bäume ringsum die Sicht versperren, fühlte es sich tatsächlich an, als zöge ich in die absolute Einöde, völlig allein. Das klingt vielleicht unheimlicher, als es sich in dem Moment anfühlte, doch beruhigend war der Gedanke auch nicht. Ich hatte für diesen Tag einen Miettransporter und begann sofort, meine Sachen auszuladen. Um Zeit zu sparen, stellte ich fast alles direkt im Wohnzimmer ab, anstatt es gleich zu sortieren. Das dauerte einige Stunden und die Sonne ging gerade unter, als ich beinahe fertig war. Ich setzte ein paar Kartons im Haus ab und wollte zur Einfahrt zurück, um die letzten Kisten zu holen. Da bemerkte ich einen Mann auf meiner Veranda, der fast den ganzen Eingang versperrte. Er erschreckte mich so sehr, dass ich kurz zusammenfuhr, fing mich dann aber und fragte verlegen, was er hier wolle. Der Mann, etwa 50 Jahre alt, lächelte und stellte sich als mein neuer Nachbar vor. Ich erwiderte das Lächeln und sagte, es sei nett, ihn kennenzulernen, fragte mich jedoch, woher er gekommen war. Ich hatte ihn nicht die Einfahrt heraufkommen sehen und rund um das Haus gab es nur Wald. Er blieb noch einen Moment reglos stehen, drehte sich dann um und ging von der Veranda. Verdutzt blieb ich zurück, brachte aber rasch die letzten Kartons ins Haus. Durch die Fenster sah ich nach, ob er verschwunden war. Ich entdeckte ihn nirgends. Nach einer kurzen Pause fuhr ich mit dem Transporter die lange Schotterauffahrt hinunter. Obwohl erst wenige Minuten vergangen waren, sah ich den Mann nicht auf dem Weg. Meines Wissens führte kein anderer Pfad von meinem Grundstück weg, was mich zusätzlich beunruhigte. Ich gab den Wagen zurück, nahm ein Taxi nach Hause und begann auszupacken. Ich war bereits müde, wollte aber wenigstens noch ein paar Möbel montieren. Also schleppte ich die Teile meines Bettgestells ins Schlafzimmer und begann mit dem Zusammenbau, als plötzlich ein Klopfen ertönte. Erschrocken hielt ich inne, ging leise zur Haustür, ließ sie verriegelt und schaute durch den Türspion. Draußen stand derselbe Mann von tagsüber, doch diesmal wirkte er beängstigend. Sein Körper zitterte, sein Kopf bewegte sich unnatürlich, doch seine Augen waren fest auf die Türklinke gerichtet. »Hey, ich bin dein Nachbar. Kannst du die Tür öffnen?« rief er und klopfte erneut. Sein Gesicht verzog sich vor Frustration und Zorn, dann hämmerte er noch einmal gegen die Tür. Plötzlich drehte er sich um, blickte in den pechschwarzen Wald, hob eine Hand und machte eine seltsame Winkbewegung. Danach rannte er in die Richtung davon, in die er gewinkt hatte. Voller Angst rief ich sofort die Polizei, doch es war zu spät, um ihn aufzuspüren. Seit dieser Nacht habe ich den Mann nie wieder gesehen. Mittlerweile kenne ich meine echten Nachbarn, doch keiner von ihnen ist dieser Unbekannte und niemand in der Stadt erkennt ihn nach meiner Beschreibung. Ich weiß nicht, wem er im Wald Zeichen gab oder wie viele Personen dort draußen vielleicht warteten, darauf hoffend, dass ich ihm vertraue und die Tür öffne. Was dann hätte geschehen können, denke ich lieber nicht zu Ende. Ich war auf dem Rückweg von einer Geschäftsreise in meine Heimatstadt. Den kostenlosen Rückflug hatte ich abgelehnt, weil ich mir unterwegs noch ein paar freie Tage gönnen wollte. Daraus wurde ein Roadtrip von fast 20 Stunden. Länger als 10 Stunden am Stück, mit Hotelübernachtung, war ich zuvor nie gefahren, doch ich traute mir diese Strecke zu. Anfangs lief alles gut. Durch Städte und Ortschaften hatte ich noch reichlich Gesellschaft auf der Straße. Je weiter ich fuhr, desto seltener wurden jedoch die Autos. Irgendwann gab es nur noch Felder oder dichten Wald links und rechts. Gegen 17 Uhr wurde aus dem leichten Nieselregen ein heftiger Wolkenbruch. Je tiefer ich in das Waldgebiet kam, desto stärker prasselte es, bis ich kaum noch etwas sah. Ich hoffte, der Regen würde bis zum Sonnenuntergang nachlassen, doch er tat es nicht. Völlig konzentriert fuhr ich im Schritttempo weiter, um nicht in den Straßengraben zu rutschen. Über eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit bemerkte ich, dass die Straße immer kurviger wurde. Sie führte tiefer in den Wald. Die Bäume rückten dicht zusammen und versperrten jede Sicht. Das erschien mir seltsam für eine Fernstraße. Ich bremste ab, lenkte auf den Seitenstreifen und hielt an. Auf meinem Handy suchte ich nach Wegbeschreibungen. Kein Empfang. Soweit ich mich erinnerte, sollte ich fast die ganze Strecke auf derselben Highway bleiben. Vielleicht war ich also richtig und hatte nur Angst. Oder ich war in der schlechten Sicht unbemerkt auf eine andere Straße abgebogen. Ich sah hinaus in der Hoffnung, ein Schild oder irgendetwas zu entdecken, doch außer dem Regen und dem schwarzen Wald, der jenseits meines Scheinwerferkegels in völliger Dunkelheit versank, war nichts zu erkennen. Da tauchte plötzlich ein Licht hinter mir auf. Im Rückspiegel wurde es heller, als das Fahrzeug um eine Kurve kam und direkt hinter mir anhielt. Das grelle Scheinwerferlicht ließ mich das Auto selbst nicht erkennen. Eine Minute lang geschah nichts. Dann öffnete sich eine Tür. Die Konturen eines Mannes traten hervor. Unbeeindruckt vom Regen lehnte er sich an meine Fahrertür. Ich kurbelte das Fenster einen Spalt breit herunter. Er fragte, ob ich Hilfe brauche. Ich erklärte, ich müsse nur wissen, ob ich noch auf der richtigen Route sei. Er sah mich an, dann auf meine Rückbank, nickte und sagte, »Klar, ich helfe dir. Ich hole nur schnell mein Handy.« Er ging zurück in das gleißende Licht. Irgendetwas an der Begegnung kam mir komisch vor. Warum wusste er nicht, auf welcher Straße wir waren? Im Spiegel sah ich, wie er in seinem Wagen herumhantierte, dann wieder ausstieg. Noch bevor er mein Auto erreichte, erkannte ich in seiner Hand einen Gegenstand. Instinktiv legte ich den Gang ein. In derselben Sekunde kniete der Mann neben meinem Hinterreifen und rammte etwas hinein. Ich trat aufs Gas. Er erschrak sichtlich und sprang zurück, während ich davonraste. Mehrere Minuten fuhr ich in Panik weiter, überzeugt, er würde mir nachsetzen, aber die Lichter tauchten nie wieder hinter mir auf. Etwa 5 Kilometer später erreichte ich schließlich eine Kreuzung mit einer Tankstelle. Zuerst rief ich die Polizei. Danach stellte ich fest, dass ein Schraubenzieher in meinem Reifen steckte. Vermutlich war er der Grund, warum ich überhaupt noch fahren konnte, weil er das Loch notdürftig abdichtete. Wäre ich auch nur eine Sekunde später losgefahren, hätte ich wohl nie wieder jemandem davon erzählen können. Vor nicht einmal 1 oder 2 Wochen machte ich eine Wanderung auf einem langen, unmarkierten Pfad im dichten Wald hinter meinem Heimatort. Ich lebe in einer sehr kleinen Gemeinde mit knapp 1000 Einwohnern, weit entfernt von jeder größeren Stadt. Die Wälder am Rand sind völlig flach, keine Berge, keine Hügel, aber sie beherbergen einige Teiche und kleine Flüsse, die sich hindurchschlängeln. Mein Ziel war einer dieser Flüsse. Ich war schon ein paar Mal dort gewesen, hatte jedoch noch nie dort gezeltet. Aus früheren Besuchen wusste ich, dass der Weg fast genau nach Norden führt und zu Fuß ungefähr 3 Stunden dauert. Während ich mich zwischen den Bäumen vorwärts bewegte, war es still. Außer Vogelrufen und dem Rascheln anderer Tiere in den Blättern drang kein Laut an mein Ohr. Menschen begegnete man hier nicht. Es gab ja nicht einmal einen offiziellen Wanderweg. Etwa 45 Minuten vor dem Fluss traf ich wider Erwarten doch jemanden. Wir gingen direkt aufeinander zu und bemerkten einander erst, als nur noch ein paar Bäume zwischen uns standen. Ich war verwirrt und ein wenig beunruhigt. Mitten im Wald, abseits aller Pfade, jemanden zu treffen, ist äußerst ungewöhnlich. Am Gesichtsausdruck des Mannes sah ich, dass es ihm genauso ging. Ich wollte gerade die Stille brechen und grüßen, da huschte ein nervöses Lächeln über sein Gesicht und er bog wortlos zur Seite ab. Ich tat es ihm gleich und setzte meinen Weg fort, warf jedoch einen Blick zurück, als ich etwas Abstand gewonnen hatte. Der Mann ging nicht einfach, er rannte beinahe davon. Schon unser wortloses Aufeinandertreffen hatte mich irritiert, doch sein eiliges Davonlaufen machte alles nur seltsamer, als wolle er um jeden Preis unsichtbar bleiben. Ich konzentrierte mich wieder auf mein Vorhaben und erreichte schließlich den Fluss. Dort gab es keinen ausgewiesenen Zeltplatz. Ich stellte Rucksack und Zelt einfach auf der ebensten Stelle auf, die ich finden konnte, und machte ein Feuer, denn die Sonne stand kurz vor dem Untergang. Mit herumliegenden Ästen und Zweigen sorgte ich dafür, dass es wenigstens ein paar Stunden brennen würde. Ich wollte wach bleiben, bis der Himmel richtig dunkel war, um fernab der Ortschaft Sterne zu beobachten. Von hier aus kann man oft die Milchstraße sehen, ein Anblick, den ich nie verpassen möchte. Stunden vergingen, bis plötzlich ein deutliches Geräusch die ruhige Nacht durchschnitt. Schritte, langsam und vorsichtig. Ich drehte mich um und sah im Dunkel kaum etwas, doch als ich lauschte, verstummten die Schritte. Offenbar konnte mich der andere sehen, während er selbst verborgen blieb. Ich griff nach meiner robusten Taschenlampe, schaltete sie ein und leuchtete zwischen die Bäume. Der Lichtschein reichte ziemlich weit, doch ich entdeckte niemanden. Mein Puls stieg, die Unruhe kehrte zurück. »Ist da jemand?« rief ich. »Hallo?« Keine Antwort, kein weiteres Knacken. Nach kurzem Überlegen machte ich mich vorsichtig auf den Weg zu der Stelle, von der das Geräusch gekommen war. Ich schlich durch die Bäume, die Lampe fest nach vorn gerichtet. Als ich schließlich ankam, schwenkte ich den Lichtkegel nach links, suchte hinter jedem Stamm und plötzlich traf das Licht einen großen Mann. Es war derselbe, dem ich vor ein paar Stunden begegnet war, keine 6 Meter entfernt. In einer schnellen Reaktion tat ich so, als hätte ich ihn gar nicht bemerkt, ließ den Lichtstrahl weiterwandern und ging langsam zurück zum Zelt, als wäre nichts gewesen. Dort schnappte ich mir meinen Rucksack, sah mich noch einmal um und verließ hastig Zelt und Lagerfeuer. Ich folgte dem Flusslauf in den Wald hinein, bis ich genügend Abstand fühlte, dann rannte ich, soweit mich meine Beine trugen. Erst als ich sicher war, außer Reichweite zu sein, suchte ich einen Platz, setzte mich hin und blieb bis zum Sonnenaufgang wach. Ich glaube nicht, dass man mir gefolgt ist. Ich kam unversehrt heraus, ohne den Mann noch einmal zu sehen oder zu hören. Warum er dort war, warum er sich an meinem Lager versteckte, ich habe keine Ahnung. Zurückgekehrt, um mein Zelt zu holen, bin ich jedenfalls nie. Die Angst davor, die Wahrheit zu erfahren, war stärker. Vor 2 Jahren lebte ich mit meinem jüngeren Bruder an der Ostküste. Im Großen und Ganzen gingen wir nicht viel aus. Klar, wir trafen häufig Freunde, gingen etwas essen und so weiter, aber wir unternahmen nie wirklich etwas Interessantes. Also suchte ich nach Aktivitäten und eine der häufigsten Empfehlungen war Zelten, weil wir direkt an den Appalachen wohnten. Ich erzählte meinem Bruder davon, doch er zeigte wenig Interesse. Ein paar Tage später kaufte ich ein kleines Zelt und einige Sicherheitsutensilien, packte einen meiner alten Rucksäcke und fuhr zu einem nahegelegenen Wanderweg. Ja, ich war völlig unerfahren und allein zelten zu gehen war keine gute Idee. Doch ich hatte nur eine Nacht eingeplant. Selbst wenn etwas schief ging, würde es wohl nicht allzu schlimm sein. Nach 1 Stunde Fahrt erreichte ich den Weg. Keine anderen Autos waren geparkt und Menschen sah ich ebenfalls nicht. Ich setzte meinen Rucksack auf und ging zum schmalen Pfad. Er war nicht sonderlich gepflegt, aber passabel. Wahrscheinlich war er nicht beliebt. Ich hatte ihn einfach aus einer langen Liste gewählt, weil er nicht zu lang war. Je weiter ich ging, desto deutlicher merkte ich, wie selten der Pfad benutzt wurde. Sträucher ragten hinein und an manchen Stellen war das Gras so hochgewachsen, dass man kaum erkannte, wo der Weg verlief und wo nicht. Doch nach etwa 1 Stunde erreichte ich das Ende. Angesichts des Pfads hatte ich den Zeltplatz in genau diesem Zustand erwartet. Klein und größtenteils überwuchert. Etwas fiel mir jedoch sofort ins Auge, ein Holzstoß auf der anderen Seite des Platzes. Als ich näher kam, wehte der Wind verkohlte Holzsplitter davon, Das Feuer musste also erst kürzlich gebrannt haben, vielleicht sogar in der Nacht zuvor. Ich sah mich erneut um, entdeckte aber weder Zelt noch andere Hinweise auf jemanden. Unsicher stellte ich mich an die entgegengesetzte Seite, legte meine Sachen ab und baute in aller Ruhe das Zelt auf. Danach gönnte ich mir eine Pause, aß etwas und saß auf meinem Schlafsack im Zelt. Etwa eine Stunde Tageslicht blieb noch. Als die Sonne unterging, hörte ich plötzlich ein Knistern, wie von einem Lagerfeuer. Ich öffnete die Zelttür und stand einem Mann gegenüber, der auf der anderen Seite des Platzes neben den halb verbrannten Holzscheiten saß. Er war wohl in den 40ern. Bei dem schwindenden Licht erkannte ich kaum Details. Da er mich bereits ansah, winkte ich ihm nervös zu. Nach ein paar Sekunden hob er ebenfalls die Hand. Ich sammelte hinter dem Zelt einige Äste und entfachte ein kleines Feuer. Bald war es fast dunkel. Einzig mein Feuer und seines erhellten den Platz. Immer wieder blickte ich hinüber, suchte nach Zelt oder Rucksack, sah aber nur ihn. Alles daran machte mich zunehmend unruhig. Woher war er gekommen? Mein Zelt stand direkt am Pfad. Ich hätte ihn hören müssen, es sei denn, er war aus dem Wald gekommen, der auf jener Seite völlig leer wirkte. Mindestens eine, vielleicht zwei Stunden saß ich draußen, ohne dass er sich bewegte. Schließlich ging ich ins Zelt und redete mir ein, dass ich wohl überreagiere. Wahrscheinlich war er einfach ein weiterer Camper, immerhin ein öffentlicher Zeltplatz. Schlaf fand ich trotzdem nicht. Ich starrte die Zeltdecke an und lauschte dem leisen Knistern seines Feuers. Etwa eine Stunde später knirschten plötzlich Blätter. Schritte näherten sich langsam dem Zelt. Ich setzte mich auf, lauschte und sah den Schatten des Mannes auf der Zeltwand. Mein Körper erstarrte. Er stand reglos da, sagte nichts, bewegte sich nicht. Dann entfernte sich der Schatten und das Blattknirschen verklang wieder. Ich riss den Reißverschluss auf und schaute hinaus. Der Platz war leer, vom Mann keine Spur, nur die brennenden Holzscheite lagen noch dort. Hastig stopfte ich das Zelt in seine Hülle, zerbrach dabei sogar einige Stangen, nur um schneller zu sein, und verließ den Platz, ohne den Mann noch einmal zu sehen. Was damals wirklich geschah oder hätte geschehen können, weiß ich bis heute nicht. Ich arbeite in einer Eisdiele, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche geöffnet ist. Der Laden ist winzig, eigentlich nur ein einziger Raum, in dem höchstens 10 Kunden gleichzeitig stehen könnten. Trotzdem ist er in unserer Kleinstadt ziemlich beliebt. Er dient den Oberstufenschülern als Treffpunkt, weil der Parkplatz sehr groß ist und daneben mehrere leerstehende oder verlassene Geschäfte stehen. Es wirkt wie ein kleines Einkaufszentrum, nur dass inzwischen allein die Eisdiele geöffnet ist. Üblicherweise sind alle Gäste gegen 22 Uhr verschwunden. Danach taucht höchstens noch hin und wieder eine Gruppe Jugendlicher mitten in der Nacht auf. Ich arbeite Teilzeit in der Nachtschicht, meist von 23 Uhr bis 4 Uhr. In dieser Nacht kam ich an, räumte wie gewohnt den Dreck auf, den die Schicht vor mir hinterlassen hatte. Das dauerte nur etwa 30 Minuten und setzte mich dann einfach hin, um zu warten. Gegen 1 Uhr kam eine Gruppe Teenager herein, doch danach war es völlig ausgestorben. Etwa auf halber Strecke meiner Schicht wurde mir so langweilig, dass ich beschloss, hinten noch ein wenig extra sauber zu machen. Ich sammelte einen Haufen Müll ein und ging hinaus, um ihn in den Container zu werfen. Der Container stand vorne an der Seite des großen Parkplatzes, nahe bei den anderen verlassenen Läden. Ich warf den Müll hinein. Die Nacht war still, nicht einmal Autos fuhren vorbei. Auf dem Rückweg bemerkte ich jedoch ein Lichtflackern in einem der leerstehenden Geschäfte. Zuerst dachte ich, das müsse die Reflexion eines vorbeifahrenden Autos sein, aber auf der Straße war weit und breit nichts zu sehen. Das verwirrte mich sehr. Sah ich mir das nur ein? Ich ging langsamer und behielt die Schaufenster im Blick, wartete einfach ab, ob etwas passierte. Dann geschah es wieder, für ein paar Sekunden leuchtete ein Licht hinter den Fenstern auf, als würde jemand tief im hinteren Teil des Ladens mit einer Taschenlampe herumleuchten. Danach war wieder alles dunkel, so dass ich nichts bestätigen konnte. Unheimlich war vor allem, dass dieses Licht in dem verlassenen Gebäude war, das direkt an die Eisdiele angrenzte. Nur eine Wand trennte uns. Ich redete mir ein, dass es bloß ein paar Jugendliche seien, die das leere Gebäude erkundeten. Völlig harmlos. Viel mehr konnte ich ohnehin nicht tun, außer auf das Ende der Schicht zu warten. Es war inzwischen etwa 2 Uhr. Ich lehnte mich an den Tresen und starrte gedankenverloren durch die Frontfenster, als ich etwas neben mir hörte. Ein leises Klopfen. Ich bemerkte es nur, weil die Nacht so vollkommen still war. Gedanklich verband ich sofort das Geräusch mit dem Licht von vorhin und war mir nun fast sicher, dass jemand eingebrochen war. Ich überlegte kurz, die Polizei zu rufen, doch mein Gedanke wurde unterbrochen, als ein Kunde hereinkam. Es war immer seltsam, wenn mitten in der Nacht ein einzelner Gast ohne Begleitung auftauchte, aber dieser Mann war noch merkwürdiger. Er war um die 40, ungepflegt, mit langem, ungekämmtem Bart, fettigen Haaren und einem völlig erschöpften Gesichtsausdruck. Als er an den Tresen kam, war sein Geruch kaum auszuhalten. »Willkommen. Was darf es sein?«, fragte ich. Er sah mich an, dann die Auslage, dann wieder mich. Nach ein paar Sekunden sagte er nichts, grinste nur, trat zurück und ging hinaus. »Was zum Teufel?«, murmelte ich, ziemlich verunsichert. Zusammen mit dem, was im leeren Gebäude vorging, wurde diese Nacht immer unheimlicher. Ich wusste nicht recht, was ich tun sollte, außer zu hoffen, dass ich mir alles nur einbildete und auf Schichtende zu warten. Um den Kopf frei zu bekommen, beschloss ich, Pause zu machen. Normalerweise esse ich hinten, aber diesmal brauchte ich frische Luft. Ich holte meine Lunchbox, setzte mich in mein Auto und aß dort, während ich aus dem Fenster schaute. Ein paar Minuten vergingen, es war immer noch totenstill und von dem Licht im Gebäude war nichts mehr zu sehen. Da kamen zwei Personen um die Ecke des Ladens, der merkwürdige Mann von vorhin mit seiner Jacke und ein zweiter, den ich noch nicht gesehen hatte. In dessen Hand erkannte ich, obwohl ich weit entfernt war, ziemlich sicher eine Taschenlampe. Mir blieb fast das Herz stehen, als ich sah, wie die beiden die Eisdiele betraten und sich suchend umsahen. Nicht wie Kunden, die auf Bedienung warten, sondern wie wütende Männer auf der Jagd nach ihrem Opfer. Ich wählte den Notruf 911. Die Männer sprangen über den Tresen, sahen sich im Hinterraum um und kamen nach etwa 30 Sekunden wieder heraus, um aus dem Laden zu rennen. Gestohlen hatten sie nichts. Sie hatten eindeutig nach mir gesucht. Sie liefen hinter das Gebäude und verschwanden. Als die Polizei eintraf, waren die Männer längst weg. An einem der leerstehenden Läden war allerdings eine Tür aufgebrochen. Sie hatten sich also dort aufgehalten. Was sie vorhatten, ist bis heute unklar. Es wirkte jedoch so, als sei der erste Mann nur gekommen, um zu prüfen, ob ich allein war, und habe dann seinen Kumpel geholt. Durch Zufall machte ich meine Pause im Auto. Wäre ich im Laden geblieben, will ich mir nicht ausmalen, was passiert wäre. Ich arbeite an einer Tankstelle im Stadtzentrum. Meine Schichten wechseln zwar, aber meist bin ich nachts oder sehr früh am Morgen eingeteilt. Nach nun einem Jahr dort habe ich ehrlich gesagt kaum etwas Negatives über den Job zu berichten. Es ist ein durchschnittlich bezahlter Arbeitsplatz, bei dem ich 8 Stunden lang größtenteils an einem Punkt stehe und ab und zu ein paar Kunden bediene. An diesem Tag hatte ich eine Nachtschicht von 22 bis 6 Uhr. Unter der Woche ist dann ohnehin wenig los, und weil es dazu noch kräftig regnete, rechnete ich mit einer besonders ruhigen Nacht. In den ersten Stunden saß ich auf dem Stuhl hinter der Kasse und wartete. Ein paar Leute bezahlten ihr Benzinbar, doch ab etwa 0.30 Uhr bis 1 Uhr kam praktisch niemand mehr herein und selbst an den Zapfsäulen hielt kaum jemand. Als schließlich gar keine Kunden mehr da waren, ging ich vor den Tresen und räumte die Regale ein wenig auf. Währenddessen hatte ich den Rücken zu den Fenstern, aber ich sah, wie Scheinwerfer über den Verkaufsraum glitten, als ein Wagen zu den Zapfsäulen fuhr. Ich schenkte dem keine Beachtung. Nur ein weiterer Kunde, dachte ich. Etwa 10 Minuten lang sortierte ich weiter, dann blickte ich unbewusst zum Fenster. Der Wagen stand immer noch an einer Zapfsäule und ein Mann neben dem Auto starrte direkt in den Laden. In dem Moment, als ich hinübersah, drehte er sich abrupt weg. Eindeutig hatte er mich beobachtet. Das Gefühl war äußerst unangenehm, zumal er angeblich schon 10 Minuten lang tankte. Ich ging zurück hinter die Kasse und spähte nach vielleicht 30 Sekunden erneut hinaus. Der Mann stieg gerade ein. Mehrmals flackerten die Scheinwerfer auf, als würde der Motor nicht anspringen, doch schließlich startete er und fuhr hastig davon. Irgendetwas stimmte nicht. Ich rief die letzten Transaktionen der betreffenden Zapfsäule auf. Sie war seit Stunden nicht benutzt worden. Der Mann hatte also nie getankt, er hatte nur mich beobachtet. Den Rest der Schicht blieb ich hinter dem Tresen. Ein paar Autos kamen noch, dann wurde es wieder still. Gegen 3 Uhr hörte ich draußen ein Geräusch. Trotz des starken Regens war ein rhythmisches Scharren auf dem Boden zu erkennen. Schritte, die entlang der Gebäudeseite nach hinten führten. Durch die Fenster sah ich niemanden. Auf dem gesamten Parkplatz stand kein einziges Fahrzeug. Ich eilte zur Hintertür, einer schweren Metalltür ohne Fenster, und legte das Ohr an das Blech. Die Schritte wurden lauter, bis sie direkt auf der anderen Seite verharrten. Mein Blick wanderte zum Türgriff. Sekundenlang Stille. Dann drehte sich der Griff langsam, blieb jedoch am Schloss hängen. Fast eine Minute verging, ehe ein frustrierter Laut eines Mannes ertönte, gefolgt von einem scharfen Kratzgeräusch, das metallisch über die Tür schabte. Kurz darauf entfernten sich eilige Schritte seitlich am Gebäude. Ich rannte nach vorn, hoffte ihn noch zu sehen, doch draußen war niemand zu entdecken. Sofort griff ich zum Telefon der Tankstelle und wählte den Notruf 911, in der Hoffnung, man würde den Mann noch stellen. Die Polizei fand ihn nicht mehr, aber knapp einen halben Kilometer entfernt stand das Auto, das ich zuvor gesehen hatte. Ohne Sprit, mit nicht zueinander passenden Nummernschildern. Später stellte sich heraus, dass der Wagen in einem anderen Bundesstaat als gestohlen gemeldet war. An der Hintertür entdeckten die Beamten zudem einen langen Kratzer, offenbar von einem scharfen Metallgegenstand, vermutlich einem Messer. Im Rückblick halte ich mich für ausgesprochen glücklich. Offenbar war der Mann bereits auf der Flucht und hatte womöglich alles Mögliche im Sinn. Dass er nicht hineingelangt ist, war pures Glück. Das ist mir vor 3 Jahren passiert, als ich in ein kleines Haus gezogen war. Es lag nur rund eine Meile, knapp 1,6 Kilometer von meiner vorherigen Wohnung entfernt, war mir also nicht völlig unbekannt. Allerdings befand es sich in einem Stadtteil, den ich sonst selten betrat, weil er für seine hohe Kriminalitätsrate und seinen schlechten Ruf bekannt war. Damals war ich finanziell nicht gut aufgestellt und musste deshalb eine der günstigeren Unterkünfte nehmen, und die lagen nun einmal genau dort. Am Umzugstag redete ich mit niemandem und sah eigentlich auch niemanden. Ich trug einfach nur meine Sachen aus dem U-Haul-Umzugswagen in mein neues Zuhause. Am zweiten Tag begann ich auszupacken, stellte die Kartons und Möbel in die jeweiligen Zimmer. Als ich jedoch mein Arbeitszimmer einrichten wollte, sah ich etwas durch das Fenster, das meine Aufmerksamkeit fesselte. Ein etwa 25-jähriger Mann stand in meiner Einfahrt. Ich beobachtete, wie er das Haus anstarrte, in den Vorgarten trat und aus der Entfernung in meine Fenster blickte. Das machte mich unruhig. Ich verließ das Fenster, ging nach unten, um ihn zur Rede zu stellen. Doch als ich die Tür öffnete und hinausschaute, war er schon verschwunden. Nicht mehr im Garten, nicht in der Einfahrt, nicht einmal auf dem Gehweg. Er war einfach weg. Ich wartete einen Moment, ob er wieder auftauchen würde, zuckte dann aber mit den Schultern und machte weiter. Seltsam war es, aber was hätte ich schon tun können? Ich richtete mein Arbeitszimmer fertig ein, holte mir anschließend etwas zu essen und kümmerte mich danach um das Schlafzimmer. Gegen 20 Uhr war ich ziemlich müde. Ich machte noch so lange weiter, wie ich konnte, aber um 22 Uhr war Schluss. Das Haus war zwar noch chaotisch, doch ich ließ alles liegen, schaltete das Licht aus und legte mich ins Bett. Schon nach wenigen Minuten schlief ich ein. Als ich aufwachte, drehte ich den Kopf zu dem Wecker, der auf dem Boden lag. 3 Uhr morgens. Ich drehte mich wieder um und schloss die Augen. Da weckte mich ein dumpfes Geräusch. Ich hob den Kopf, lauschte noch einmal und hörte leises Schaben aus dem Erdgeschoss, als würde etwas über den Boden gezogen. Noch ungläubig setzte ich mich auf und lauschte konzentrierter. Wenige Sekunden später kam das Geräusch erneut. Ich stand auf, öffnete vorsichtig die Schlafzimmertür und blickte den Flur hinunter. Doch in dem Moment verstummte alles. Ich ging auf die Treppe zu, stieg ein paar Stufen hinab und beugte mich über das Geländer, konnte jedoch nichts erkennen. Das Haus war völlig still. Unten knipste ich das Licht an. Zunächst sah alles normal aus. Nichts fehlte, niemand war zu sehen. Dann entdeckte ich etwas Merkwürdiges. Alle Möbel und Kartons, die an der Wand gestanden hatten, waren zur Seite gerückt. Und dahinter befanden sich mehrere ausgehöhlte Stellen in der Wand. Mir lief das Blut aus dem Gesicht, denn irgendjemand musste eingebrochen sein. Vielleicht war er sogar noch im Haus. Ich rannte in mein Zimmer hinauf und rief die Polizei. Während ich wartete, blieb es vollkommen still. Noch beunruhigender war, dass die Polizisten nicht herausfinden konnten, wie der Eindringling hinein oder wieder hinausgekommen war und schon gar nicht, warum er einbrach. Die einzige Vermutung lautete, er habe etwas in den Wänden gesucht, doch was blieb ungeklärt. Ich muss immer wieder an den Mann denken, den ich im Garten gesehen habe. Vielleicht war er der Einbrecher. Aber selbst 3 Jahre später weiß niemand, was in jener Nacht wirklich passiert ist. Ich arbeitete eines Abends bis spät im Büro. Unser zweistöckiges Gebäude liegt in einem Gewerbekomplex und wenn wir Rückstände haben, müssen wir manchmal länger bleiben. Da ich in der Woche zuvor 2 Krankheitstage genommen hatte, musste mein Projekt dringend fertig werden. Mir blieb kaum noch Zeit. Ich plante daher, an diesem und am nächsten Abend jeweils ein paar Stunden dran zu hängen und irgendwann zwischen 1 und 2 Uhr nach Hause zu gehen. Oft bleiben auch andere Kolleginnen oder Kollegen so lange, doch an diesem Abend war ich allein. Mein Schreibtisch steht mitten in einem Großraumbüro. Während ich auf meinem Laptop tippte, wurde ich allmählich schläfrig. Nachdem ich eine Weile dagegen angekämpft hatte, stand ich auf, um im Pausenraum Kaffee zu machen. Die Maschine lief träge, ich lehnte fast einschlafend am Tisch, als plötzlich ein dumpfer Schlag mich hochschrecken ließ. Er kam offenbar aus dem Erdgeschoss, war sehr laut und hallte durchs ganze Gebäude, doch es blieb bei diesem einen Schlag. Ich trat in den Flur und sah zur Treppe hinunter, überlegte, ob ich nachschauen sollte. Ich war jedoch so müde, dass ich annahm, irgendwo wäre nur etwas umgefallen und ließ es bleiben. Mit dem Kaffee kehrte ich an meinen Platz zurück und arbeitete weiter. Etwa eine Stunde lang arbeitete ich ohne Pause, doch selbst der Kaffee half nicht gegen die Müdigkeit. Schließlich musste ich eingedöst sein. Als ich die Augen wieder öffnete, war ich sofort gereizt und etwas benommen, als wäre ich unsanft aus tiefem Schlaf gerissen worden. Dann bemerkte ich ein Geräusch irgendwo im Gebäude, ein schwaches Piepen, alle 4 bis 5 Sekunden. Ein Blick auf den Laptop zeigte fast 2 Uhr morgens. Weiterarbeiten lohnte nicht mehr. Ich packte meine Sachen, um gleichzeitig nach dem Piepen zu sehen und anschließend nach Hause zu fahren. Doch schon im Treppenhaus machte mich das Geräusch unruhig. Ich hatte es noch nie gehört und in der Stille wirkte es unheimlich. Unten angekommen, sah ich in den langen Hauptflur. Am fernen Ende lag eine Metallstange direkt vor der offenstehenden Eingangstür. Mir wurde schlagartig heiß und kalt. Die Tür hätte verriegelt sein müssen und das Piepen stammte eindeutig von der Alarmanlage des Gebäudes. Ganz aus Instinkt rannte ich ans andere Ende des Flurs, hinaus zur Hintertür, sprang ins Auto und rief von dort aus die Polizei. Zwar war ich nun draußen, doch das, was ich wenig später erfuhr, war weitaus erschreckender. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude, fanden jedoch niemanden. Gemeinsam sahen wir die Aufnahmen der Überwachungskameras an. Um 23 Uhr war ein Mann zu sehen, der mit einem einzigen Hieb eines Werkzeugs die Eingangstür aufbrach. Das war der Schlag, den ich beim Kaffeekochen gehört hatte. Anschließend bewegte er sich lautlos durchs Erdgeschoss, ging in die obere Etage und stand einige Minuten lang wortlos nur wenige Schritte hinter mir, während ich arbeitete. Später kehrte er nach unten zurück, kam ein weiteres Mal herauf, während ich schlief und durchstreifte das ganze Büro, beugte sich sogar direkt über meinen Schreibtisch. Ob er etwas gestohlen hat, ließ sich nicht eindeutig feststellen. Es gibt nicht überall Kameras, offensichtliche Diebstähle waren jedenfalls nicht zu erkennen. Nach diesen Bildern jedoch habe ich nie wieder allein spät in diesem Büro gearbeitet. Es war 2019. Ich war im 2. Studienjahr an der Universität und übernahm 3 bis 4 Mal pro Woche Kinderbetreuung, um die Raten für mein Auto zu bezahlen. Seit etwa einem Monat passte ich einmal wöchentlich auf einen 3-jährigen Jungen auf. Die Eltern waren leise, aber freundlich. Sie gingen immer erst um die Schlafenszeit los, so dass ich nur darauf achten musste, dass das Kind schlief und alles in Ordnung war, meist für 4 bis 5 Stunden. An diesem Abend kam ich um 20 Uhr an. Die Eltern sagten mir, ihr Sohn liege bereits im Schlafzimmer der Eltern und schlafe. Dann bedankten sie sich und fuhren los. Ich fragte nie, was sie so spät jede Woche unternahmen. Einmal erwähnten sie, sie führen in die Stadt. Vielleicht war es einfach ein gemeinsamer Abend. Ich stellte meine Tasche ab und machte wie üblich einen Rundgang durchs Haus, bevor ich mich im Wohnzimmer auf einen Sessel setzte. Die beiden sagten immer, du kannst gern Fernsehen, etwas kochen, was du möchtest. Meistens nutzte ich trotzdem nur mein Handy, um die Zeit totzuschlagen und schaute zwischendurch nach dem Kind. Keine Stunde später rief mich die Mutter an. Verwundert nahm ich ab und sie fragte, ob ich sie gerade angerufen hätte. Ich verneinte. Ich war im Haus und hatte nicht telefoniert. Sie habe, so sagte sie, einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten, aber niemand habe gesprochen. Vielleicht hätte ich ein neues Handy oder so und der Anruf sei nicht richtig durchgekommen. Ich beruhigte sie, dass alles in Ordnung sei. Sie sagte, gut, und legte auf. Ich dachte mir nicht viel dabei. Eine besorgte Mutter eben. Ich schaute nach dem Jungen, dann setzte ich mich wieder. Etwa 20 Minuten später fiel Lichtschein durch die Ritzen der Jalousien an den Vorderfenstern. Scheinwerfer. Ich ging zum Fenster und spähte hinaus. Vor dem Haus stand ein dunkelgrauer, verrosteter Sedan mit stark getönten Scheiben. Während ich das Auto musterte, bemerkte ich den Mann daneben. Er stand am Ende der Einfahrt nahe dem Gehweg und starrte zum Haus herauf. Mich beunruhigte das, aber es war nicht mein Eigentum, also blieb ich hinter der Scheibe. Nach etwa einer Minute stieg der Mann wieder ein. Seltsam war, dass er sehr langsam anfuhr, als beobachte er weiterhin das Haus. Ich verfolgte, wie die Scheinwerfer zwischen den Bäumen auf- und abglommen, bis sie in größerer Entfernung stehen blieben. Dann erlosch das Licht, als hätte er geparkt. Vielleicht suchte er nur eine Adresse und hatte sich verirrt. 5 Minuten lang hielt ich noch Ausschau, sah ihn jedoch nicht zurückkehren, also hielt ich es für einen Zufall. Ich überlegte kurz, den Eltern zu schreiben, wollte sie aber nicht mit etwas beunruhigen, das wahrscheinlich harmlos war. Ich schaltete den Fernseher ein und stellte die Lautstärke leise. Nach ein paar Minuten zog ich die Jalousien etwas hoch, weil mir die Sache trotzdem im Kopf herumging. 1,5, vielleicht 2 Stunden vergingen. Nichts geschah. Ich saß im Wohnzimmer, hielt mich mit dem Fernseher wach, doch meine Augen wurden schwer. Halbdösend hörte ich plötzlich ein leises Poltern. Erst beim 2. Geräusch schreckte ich hoch. Ich wollte zuerst nach dem Jungen sehen und ging Richtung Treppe, als ich im Flur erneut das Geräusch hörte und aus dem Augenwinkel etwas sah. Jemand stand draußen an der Hintertür, zog am Griff und blickte direkt zu mir herein. Als er merkte, dass ich ihn beobachtete, riss er noch heftiger an der Klinke, als wollte er sie aufbrechen. Adrenalin durchströmte mich. Ich stürmte die Treppe hinauf, nahm den Jungen vorsichtig, versuchte ihn zu beruhigen. Währenddessen hörte ich unten lautere Schläge. Der Eindringling musste ein Werkzeug benutzen, um die Tür aufzubrechen. Mit dem Kind auf dem Arm hastete ich wieder hinunter. Gerade als ich das letzte Treppenstück erreichte, hörte ich ein Knacken von Kunststoff und Metall. Die Hintertür gab nach und der Mann drang ein. Er trug normale Alltagskleidung, dunkles Haar, doch vor allem sah ich das Messer in seiner Hand. Ohne zu zögern rannte er auf mich zu. Ich riss die Haustür auf, sprang mit dem Kind in mein Auto, startete und setzte zurück, während er bereits neben meinem Fenster auftauchte. Ich fuhr zu einem sicheren Ort, rief den Notruf und dann die Eltern. Als Polizei und Eltern eintrafen, war der Mann längst verschwunden. Die Hintertür hing aufgebrochen, nasse Schuhabdrücke führten durchs Haus. Mehr als die Beschreibung des Mannes hatte ich nicht. Und es gab keinen Beweis, dass es derselbe war wie der, der zuvor im Auto gesessen hatte. Gefasst wurde niemand. Ich bin überzeugt, der Mann wollte mich mit dem Messer bedrohen oder verletzen, um das Kind zu entführen. Doch woher wusste er, dass die Eltern außer Haus waren? Und warum gerade dieses Kind? Merkwürdig ist auch, dass sich die Eltern nach jener Nacht nicht mehr meldeten. Sie bedankten sich noch am selben Abend, stellten mich danach jedoch nie wieder ein. Es wirkte, als wollten sie vermeiden, dass ich irgendetwas herausfand. Bei meinen eigenen Nachforschungen erfuhr ich nur, dass die Mutter früher mit einem Mann verheiratet gewesen war, der dem Eindringling entfernt ähnelte, aber das ist reine Spekulation. Seitdem sind Jahre vergangen und Antworten wird es wohl keine mehr geben. Das geschah letztes Jahr während einer Alleinreise mit dem Auto von Wisconsin nach Montana. Die meisten Straßen dort sind im Grunde menschenleer, abgesehen von der ersten und der letzten Stunde. Alles dazwischen besteht aus Wald oder offenen Feldern, später auch aus ein paar kleinen Bergen, je weiter man nach Westen kommt. Wegen meines engen Zeitplans musste ich die ganze Nacht und den größten Teil des folgenden Tages durchfahren, statt 2 volle Tage unterwegs zu sein und zwischendurch noch ein zusätzliches Hotel zu bezahlen. Mir war klar, dass das hart werden würde, aber ich hielt es für lohnend. Ich startete die Fahrt um 19 Uhr. Ich vergewisserte mich doppelt, dass alles im Wagen verstaut war und legte meine Knabbereien und andere Kleinigkeiten auf den Beifahrersitz. Dann ging es los. Die erste Stunde führte durch die Stadt und ein paar kleine Ortschaften. Danach war es nur noch Landstraße. Kaum Autos und außer ungefähr alle 15 Meilen einer Tankstelle gab es praktisch keine Möglichkeiten zum Anhalten. Nach 1 bis 2 Stunden hatte ich erst 1/3 des Tanks verbraucht, aber weil die Abstände zwischen den Tankstellen immer größer wurden, beschloss ich, noch einmal voll zu tanken, bevor ich den wirklich abgelegenen Abschnitt erreichte. Es dauerte 20 Minuten, bis ich endlich eine Station fand. Niemand sonst war dort. Es war nur ein winziger Platz mit 4 Zapfsäulen und der Kiosk war sogar geschlossen. Ich rollte heran, stellte mich an eine Säule, stieg aus und begann zu tanken. Ob es daran lag, dass die Anlage alt war oder schon lange nicht mehr befüllt worden war, wusste ich nicht. Aber der Kraftstoff floss extrem langsam. Fast eine ganze Minute pro Gallone. Ich lehnte mich an mein Auto und wartete. In diesem Moment kam ein weiteres Auto die Straße entlang. Die Geschwindigkeitsbegrenzung lag bei 55 Meilen pro Stunde. Aber der Wagen fuhr höchstens 20 oder 30. Zuerst fuhr er an der Tankstelle vorbei, bremste dann ab und setzte rückwärts zurück. Das war seltsam und auf einer schmalen Straße mitten in der Nacht auch ziemlich gefährlich. Schließlich setzte der Fahrer bis zur Einfahrt zurück und bog auf das Gelände ein, direkt an die Zapfsäule hinter mir. Ich nahm an, er habe die Einfahrt verpasst und brauche dringend Benzin. Ich starrte weiter auf meine eigene Zapfsäule, während ich hörte, wie jemand ausstieg und zur Seite seines Wagens ging. Doch nach einer Minute hörte ich weder den Tankvorgang noch sonst irgendeine Bewegung. Ich schielte hinüber, um zu sehen, was er tat. Der Mann trug ein graues Flanellhemd und schwarze Jeans, war ziemlich groß und starrte mich an. Als ich rüberschaute, hatte er seinen Blick bereits auf mich gerichtet. Ich lächelte verlegen, nickte und schaute wieder weg, hatte jedoch das Gefühl, dass er mich immer noch beobachtete. Erst nach gut 10 Sekunden hörte ich ihn endlich die Zapfpistole nehmen und in seinen Tank stecken. Ich war erleichtert und dachte, er würde wirklich nur tanken und ich bilde mir etwas ein. Ich blieb noch eine Minute, nahm dann meine eigene Zapfpistole heraus, schraubte den Tankdeckel zu und wollte weiterfahren. Dabei bemerkte ich, dass der Mann mich erneut anstarrte. Seine Augen wirkten stumpf und schwer, als wäre er todmüde, hätte aber literweise Koffeinintus. Ich stieg ein, fuhr auf die Straße und dachte nur, seltsamer Typ, schenkte dem Ganzen jedoch nicht weiter viel Beachtung. Irgendwann während der nächsten 3 Stunden begann es zu regnen. Insgesamt war ich jetzt 5 Stunden unterwegs. Es war kurz nach Mitternacht. Der Regen zwang mich, noch genauer auf die Straße zu achten, was die Fahrt zusätzlich anstrengend machte. Ich öffnete ein Energiegetränk und knabberte weiter, aber wirklich helfen wollte das nicht. Gegen 1 Uhr morgens brauchte ich einfach eine Pause und der Tank wurde langsam wieder leer. Ich folgte der endlos wirkenden, trostlosen Straße, bis schließlich eine weitere Tankstelle auftauchte. Sie wirkte ziemlich heruntergekommen und war ebenso leer wie die vorherige, aber immerhin brannten die Lichter. Ich fuhr vor, tankte voll, bog dann an die Seite des kleinen Gebäudes ab und stellte mich auf einen der Parkplätze. Ich kontrollierte den Wetterbericht, um zu sehen, wie lange der Regen noch dauern würde, und suchte nach nahegelegenen Ortschaften. Es gab keine. Offenbar befand ich mich buchstäblich im Niemandsland. Schließlich beschloss ich, ein 30-minütiges Nickerchen zu machen, um mich zu erfrischen und darauf zu hoffen, dass der Regen nachließ. Ich legte den Sitz zurück und schlief ein. Als ich erwachte, prasselte der Regen noch immer auf das Dach und mein Wecker war noch nicht einmal losgegangen. Es waren erst etwa 25 Minuten vergangen. Ich richtete mich auf und blickte durch die Windschutzscheibe. Es war still, doch an einer Zapfsäule stand ein Auto. Ich beugte mich nach vorn und schaute genauer hin. Es war derselbe Wagen wie bei dem vorherigen Stopp. Davon war ich fast überzeugt. Entweder handelte es sich um einen riesigen Zufall oder es stimmte etwas ganz und gar nicht. Noch seltsamer war, dass der Mann nirgends zu sehen war. Weder im Auto noch draußen. Mir wurde ganz blass. Wo zum Teufel steckte dieser Kerl? An dieser leeren Tankstelle gab es keinerlei Versteckmöglichkeiten. Was auch immer hier vor sich ging, ich wollte es nicht herausfinden. Ich startete den Motor und legte den Rückwärtsgang ein. Doch als ich beim Zurücksetzen in den Spiegel schaute, sah ich ihn. Nicht hinter dem Wagen, sondern auf meiner Rückbank. Sein Blick bohrte sich durch die Dunkelheit direkt in mich hinein. Ich zuckte zusammen, stieß die Tür auf und sprang auf den Asphalt. Der Wagen lief noch im Rückwärtsgang und rollte langsam weiter. Ich begann zu rennen, hörte aber nicht, dass der Mann ausstieg. Ich floh in den Wald und beobachtete, wie mein Auto weiter zurückrollte, bis es schließlich stehen blieb. Eine Sekunde später fuhr er damit davon und ließ mich an einer unbekannten Tankstelle mitten im Nirgendwo zurück. Da bemerkte ich, dass mein Handy noch auf dem Armaturenbrett lag. Ich stand eine Minute lang fassungslos im Regen und versuchte zu begreifen, was gerade passiert war. Dann fiel mein Blick auf sein Auto. Er hatte es einfach stehen lassen. Ich ging hinüber, die Tür war nicht verschlossen, der Schlüssel steckte und auf der Rückbank lagen irgendwelche Lebensmittel. Und durch einen merkwürdigen Zufall entdeckte ich auf dem Boden vor dem Beifahrersitz ein Telefon. Es war gesperrt, aber über den Sperrbildschirm konnte ich dennoch den Notruf wählen. Damals begriff ich das noch nicht. Ich dachte wohl, der Dieb meines Wagens sei einfach dumm gewesen und habe alles zurückgelassen. Aber dieses Auto gehörte ihm gar nicht. Es war ebenfalls gestohlen. Alles darin stammte von jemand anderem, mit dem der Mann dasselbe getan hatte wie mit mir. Wie ich später erfuhr, hatten diese Personen allerdings nicht das Glück, unversehrt davonzukommen. Die Ermittler vermuteten, dass der Mann sich nicht ohne Grund auf meine Rückbank geschlichen und mich losfahren lassen hatte. Wahrscheinlich wollte er sich erst während der Fahrt bemerkbar machen. Warum er mich gefangen nehmen oder was er mit mir vorhatte, bleibt ein Rätsel. Er wurde nie gefasst und mein Auto auch nicht. Es war ein Freitagabend im Jahr 2018. Ich arbeitete zu Hause an einer Ausarbeitung, die ich für die Arbeit fertigstellen musste, damit ich das Wochenende genießen konnte, ohne mir darüber Gedanken machen zu müssen. Es war wohl schon gegen 22 Uhr und ich saß nun seit gut 3 Stunden in meinem Arbeitszimmer, nach einem ohnehin langen Arbeitstag und war ziemlich erschöpft. Immer wieder schweiften meine Gedanken ab. Ich verlor die Konzentration, also hielt ich inne, stand auf, streckte die Beine und versuchte, wach zu werden. Ich lief ein wenig im Zimmer auf und ab, doch als ich an der Wand gegenüber meinem Schreibtisch vorbeikam, bemerkte ich eine Bewegung am Fenster. Ich blieb stehen und sah noch einmal genau hinaus. Mein Arbeitszimmer befindet sich im 2. Stock, aber das Fenster zeigt zum vorderen Teil des Grundstücks Richtung Garage und Veranda. Zuerst sah ich nichts und dachte, mein Verstand spiele mir einen Streich. Doch dann nahm ich erneut eine Bewegung wahr, einen Schatten, der über den Gehweg zur Veranda schwebte. Jemand stand offenbar vor der Haustür, zumindest sah der Schatten so aus. Nachdem ich ein paar Minuten aus dem Fenster gestarrt hatte, ohne dass sich der Schatten nennenswert bewegte, verließ ich das Arbeitszimmer und ging hinunter. Ich lehnte mich gegen die Haustür und blickte durch den Türspion. Draußen stand ein etwa 40-jähriger, glatzköpfiger Mann mit struppigem grauem Bart. Ich beobachtete ihn eine Weile. Er klopfte weder an, noch klingelte er oder machte sonst irgendein Geräusch. Er stand einfach nur da. Was mich dabei ebenso beunruhigte wie irritierte, war, dass ich nicht wusste, wie lange er schon dort gewesen war, weil ich so in die Arbeit vertieft gewesen war. Auf der Suche nach einer Erklärung öffnete ich die Tür. Sofort war ich überrascht, denn der Mann zuckte nicht einmal zusammen. Sein Gesicht blieb kalt und ausdruckslos. »Was machen Sie hier?«, fragte ich in strengem Ton. Der Mann sah mich weiter an, antwortete aber nicht. Dann wanderte sein Blick an mir vorbei, den Flur meines Hauses entlang. Ich zog die Tür näher an mich heran, um ihm die Sicht zu versperren. »Ich weiß nicht, warum Sie hier sind, aber Sie müssen gehen«, sagte ich und schloss die Tür entschlossen. Sein seltsames Verhalten war gleichermaßen unheimlich wie ärgerlich. Dass er mich einfach ignorierte und nur dastand, machte mich wütend. Dann hörte ich seine Schritte, wie er von der Veranda hinunterging und sich vom Haus entfernte. Erleichtert vergewisserte ich mich, dass er wirklich weg war, und kehrte in mein Arbeitszimmer zurück, entschlossen, die Begegnung zu vergessen und mich wieder auf meine Arbeit zu konzentrieren. Etwa 5 Minuten später, gerade als ich richtig loslegen wollte, hallte plötzlich ein Klopfen durchs Haus. Laut, als schlüge jemand mit der ganzen Faust gegen die Haustür. Verärgert sprang ich auf, lief hinunter und riss die Tür schwungvoll auf, um den Mann anzuschreien. Doch als ich ihn sah, verging mir jegliche Wut. Etwas an seinem Blick und seiner Körperhaltung verwandelte meine Zorn augenblicklich in Angst. Ich sah auf seine Hände. Er hielt etwas seitlich neben sich, als wolle er es vor mir verbergen. Ich erkannte nur den oberen Teil eines kleinen Griffes, der wie der eines Messers aussah. Ich sah wieder zu ihm hoch, gerade als er mit dem ganzen Körper einen Satz nach vorn machte. Ich sprang zurück, schlug die Tür zu und rang darum, sie zu verriegeln, während er von außen an der Klinke rüttelte. Kaum hatte ich den Griff und den Riegel fest verschlossen, begann er erneut mit voller Wucht gegen die Tür zu hämmern, hörte erst nach einigen Sekunden auf und rannte dann davon. Keuchend stand ich da, das Adrenalin pochte in meinen Adern. Zitternd ging ich zurück ins Arbeitszimmer und wählte den Notruf 911. Der Mann tauchte nie wieder auf und bis heute gibt es keine Erklärung dafür, was in jener Nacht wirklich geschah. Einige Jahre später, im Herbst, war ich in Colorado zelten. Dieser Ausflug war eher spontan. Ich verspürte einfach das Bedürfnis, eine Nacht in der beruhigenden Natur zu verbringen. Ich folgte einem Pfad, der gut 2 Stunden lang war, bis zu einer kleinen Lichtung am Ende eines Erdwegs, die ich vor ein paar Jahren entdeckt hatte. Im Gegensatz zu den bekannten großen Campingplätzen kam hier eigentlich nie jemand vorbei. Der Wald ringsum ist wunderschön und im Laufe der Jahre habe ich gelernt, mich dort zu orientieren, ohne mich zu verlaufen. An diesem Tag brach ich etwa 1 Stunde vor Sonnenuntergang zu einem kurzen Spaziergang auf. Um diese Zeit ist der Wald am angenehmsten. Alles ist ruhig und eine leichte Brise kommt auf. Ich war vielleicht 20 Minuten unterwegs, als ich etwas vor mir sah. Einen Mann ebenfalls zu Fuß unterwegs. Er querte meinen Weg in etwa 60 Metern Entfernung und schien mich nicht zu bemerken. Seltsam war allerdings seine Art zu gehen. Er gestikulierte mit den Händen, nickte mit dem Kopf und obwohl ich ihn nicht hörte, sah ich, wie sich seine Lippen bewegten, als würde er sprechen. Ich wartete ab, ob vielleicht jemand hinter ihm kam, doch es war niemand da. Er sprach offenbar mit sich selbst. Vielleicht war das nichts, worüber man sich furchtbar gruseln müsste, doch ich hatte hier draußen noch nie jemanden getroffen und der Mann wirkte alles andere als normal. Nach 1 Minute verschwand er aus meinem Blickfeld. Unbehaglich drehte ich um und kehrte zu meinem Zelt zurück. Ich fühlte mich nicht wohl dabei, im Wald herumzulaufen, während dieser Kerl unterwegs war. 1/2 Stunde später entfachte ich, inzwischen war die Sonne längst untergegangen, ein Lagerfeuer. Ich saß in meinem Klappstuhl und ließ meine Gedanken schweifen, eher um den Kopf frei zu bekommen, als über etwas Bestimmtes nachzudenken. Ungefähr 2 Stunden nach Sonnenuntergang hörte ich dann etwas in der Ferne. Ich entfernte mich vom Knistern des Feuers und trat an den Waldrand, um besser lauschen zu können. Jemand sprach oder murmelte weit draußen im Dunkel. Merkwürdig war, dass kein Licht zu sehen war. Er lief dort ohne Taschenlampe umher. Mir wurde flau im Magen, denn es war höchst unwahrscheinlich, dass der Mann von vorhin zufällig auf mein Lager gestoßen war. Ich blieb stehen und hoffte, dass er mich vielleicht gar nicht bemerkte und nur vorbeiging. Nach etwa 30 Sekunden verklang die Stimme. Ganz traute ich der Sache jedoch nicht. Ich deckte das Feuer fast vollständig ab, ließ nur eine kleine Flamme brennen, damit es nicht zu viel Licht abgab und wartete angespannt. Die nächste Stunde war nervenaufreibend. Ich hörte und sah nichts, doch die Erwartung allein hielt mich in Unruhe. Dann, es musste inzwischen etwa 23 Uhr sein, vernahm ich plötzlich hastige Schritte direkt vor meinem Lagerfeuer. Ich sprang von meinem Stuhl hoch, zog meine Pistole, als derselbe Mann von früher auf der gegenüberliegenden Seite des Feuers stehen blieb, 3 Meter von mir entfernt. Er sprach nun nicht mehr, sondern grinste. Kein breites Lächeln, eher ein kaum merkliches, beinahe freundliches Grinsen. Ich zielte auf ihn, doch er sagte und tat nichts, sah mich nur an. »Gehen Sie sofort«, fauchte ich leise, so bedrohlich wie möglich. Er sah mir in die Augen, dann auf die Waffe und wieder zu mir. Sein Grinsen verschwand und für einen Moment wirkte es, als wollte er etwas tun. Doch dann lächelte er erneut, drehte sich um und verschwand im Wald. Ich verschwendete keine Zeit, packte mit 1 Hand in aller Eile meine Sachen, während ich die Pistole nicht senkte, und machte mich in entgegengesetzter Richtung auf den Rückweg. Die ganze Strecke über war ich so paranoid, dass ich ständig glaubte, seine Stimme wieder murmeln zu hören. Was er dort draußen trieb und was er mit mir vorhatte, bleibt ein Rätsel. Hätte ich mich nicht verteidigen können, wäre ich vermutlich nicht heil aus diesem Wald herausgekommen.